Die Inlandsgeheimdienste, ihre inkompetente Art und Weise des Handlings des Rechtsextremismus und Terrorismus haben wir jetzt zu berichten. Und nachdem wir zuvor uns über ihre neuen Kompetenzen im Bereich des Steuerrechts unterhalten haben, geht es jetzt um die NSU, den Verfassungsschutz und die Politik.
Also wir glauben, dass es überhaupt keine Überraschung ist, dass sich jetzt herausstellt, dass es auch Bezüge der neonazistischen Terrorgruppe NSU nach Sachsen-Anhalt gibt. Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil diese Gruppe in den neuen Bundesländern entstanden ist und es einfach nicht logisch ist, warum eine Gruppe, die in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und anderen neuen Bundesländern agiert hat, ausgerechnet einen Bogen um Sachsen-Anhalt gemacht haben soll. Es ist offenkundig so, dass es eine Unterstützerstruktur für die NSU auch in Sachsen-Anhalt gegeben hat. Wie die genau aussah, das muss man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, mühselig politisch inhaltlich herauszuarbeiten. Ich glaube, der jetzige Stand ist der, und den kann man auch referieren, zu sagen, dass es offenkundig eine kleine Gruppe von Personen in Sachsen-Anhalt gegeben hat, die mit einzelnen exemplarischen Unterstützungsleistungen für die NSU und ihre Infrastruktur hervorgetreten ist, ohne vielleicht im Detail über die Taten Bescheid zu wissen, aber den Kontext einer terroristischen Vereinigung sehr wohl zu kennen. Das nimmt auch nicht Wunder, wenn man sich nochmal die zentrale Struktur anguckt, in der das passiert ist, nämlich die im Jahr 2000 verbotene Neonazi-Gruppierung Blood in Anna. Eine Neonazi-Organisation, die sozusagen alles Dreis in einem vereint, nämlich dass sie sowohl eine Skinhead-Musikorganisation war, als auch eine kriminelle Vereinigung zur Begehung von Straftaten, als auch dass in ihr immer wieder Diskussionen um Waffen und den bewaffneten Kampf eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube eben, dass es sich sehr wohl lohnt, ganz genau hinzugucken, was aus dieser Blood-in-Anna-Struktur in Sachsen-Anhalt und anderen neuen Bundesländern nach dem Verbot geworden ist und ob und wie weit diese Struktur zur Unterstützung der NSU gedient hat.
Du hast ja gerade gesagt, das wird gerade untersucht in verschiedenen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, beispielsweise Thüringen, Sachsen, im Bundestag und auch in Bayern soll es so eine Untersuchungskommission geben. In Sachsen-Anhalt gibt es die, glaube ich, noch nicht. Wie schätzt du die Arbeit bzw. das, was man bislang so gehört hat aus diesen parlamentarischen Untersuchungsausschusssitzungen ein?
Naja, also diese Arbeit kann man im Grunde genommen so bewerten, als dass es dort eine Handvoll von sehr engagierten und auch überparteilich sehr engagierten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, Abgeordneten gibt, die sehr intensiv an der Aufklärung des Themenkontext des NSU interessiert sind und auch alles dafür tun, dass da aufgeklärt wird. Dem sind allerdings behördliche Grenzen gesetzt. Alles, was wir in den letzten Monaten gehört haben, lief darauf hinaus, dass die Sicherheitsbehörden immer nur das zugegeben haben, was durch Zufall rausgekommen ist oder was sich in den Akten wiederfand. Das heißt also, es gibt eine sowohl seitens der Polizei als auch der Verfassungsschutzbehörden eine zentrale Verzögerungs-Verschleierungstaktik, die darauf hinausläuft, so wenig wie möglich aus den Kontexten der 1990er Jahre beziehungsweise dann der 2000er Jahre preiszugeben. Das macht die ganze Geschichte unglaublich mühselig und es streut natürlich auch das Misstrauen sowohl bei den Abgeordneten als auch bei dem kritischen Beobachter hinsichtlich der Frage, was kommt denn jetzt noch? Also nochmal zur Erinnerung, wir haben in der letzten Woche erlebt, dass es in Berlin auf den Tisch kam, dass der Innensenator seit langem davon gewusst hat, dass ein führender militanter Neonazi, Thomas Starke, als V-Mann agiert hat und trotzdem dann auch vom Landeskriminalamt einen Persilschein ausgestellt bekommen hat und der sich im unmittelbaren Umfeld der NSU bewegt hat. Wir haben in der letzten Woche eine Debatte geführt in Sachsen-Anhalt, ob das hier ähnliche Strukturen gibt oder ähnliche Vorgänge gibt. Und ich glaube, wir haben das Ende der Fahnenstange sozusagen noch lange nicht erreicht.
Jetzt hat Miteinander in der letzten Woche per Pressemitteilung auch gefordert, dass eine offene Debatte und eine Transparenz herrschen soll im Umgang mit diesen Untersuchungen, in der Diskussion um das Behördenversagen und die Neonazi-Strukturen. Wie sollte sich denn das eurer Meinung nach gestalten?
Also was wir bisher erlebt haben, ist ja eine paradoxe Situation. Bisher gibt es in Sachsen-Anhalt 4 bis 5 Personen, die in der Parlamentarischen Kontrollkommission mutmaßlich sehr zähe Aussagen hinsichtlich der Frage der Verwicklung von sachsen-anhaltinischen Neonazis in die Unterstützungsstruktur der NSU bekommen und darüber öffentlich nicht reden dürfen. Das ist ein Zustand, der mit Transparenz überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, was es jetzt eigentlich geben muss, ist eine Sitzung des Innenausschusses des Sachsen-Anhaltinischen Landtages, in dem auch den anderen Parlamentariern, die nicht in der Parlamentarischen Kontrollkommission sitzen, öffentlich, und das heißt also auch so, dass darüber offen diskutiert werden kann, kundgegeben wird, worum es sich denn handelt. Und wenn sich herausstellen sollte, dass das alles nicht gegeben ist und dass hier sozusagen noch Dinge unter den Teppich gekehrt sind oder bestimmte Vorgänge eben nicht bekannt sind, dann hoffe ich, dass die Opposition prüft, ob sie einen Untersuchungsausschuss auch in Sachsen-Anhalt fordert. Ich würde ihn nicht fordern. Ich würde zunächst erst einmal das parlamentarische Prozedere abwarten und würde trotzdem sagen, es bedarf einer öffentlichen Debatte hinsichtlich der Frage, welche Rolle und Funktion hat eigentlich der sachsen-anhaltinische Neonazismus in den 1990er Jahren gespielt? Auf welche Kontinuitäten kann man da zurückgreifen? Welche Kontinuitäten muss man benennen? Und dafür gibt es keine öffentliche Debatte. Das finde ich schade, weil es sozusagen verhindert, dass wir einen klaren Blick darauf gewinnen, welche Gefahren vom militanten Neonazismus in diesem Land ausgehen.
Dazu hat ja auch der Innenminister Holger Stahlknecht jetzt am Ende der letzten Woche was Interessantes gesagt in so einer öffentlichen Debatte, als er sagte, er könne als sozusagen oberster Dienstherr zum Beispiel auch dieser Verfassungsschutzbehörde des Landes gar nicht alles sagen, weil er dann Geheimnisverrat begeht. Hat aber auf der anderen Seite gesagt, dass es Reformen beim Verfassungsschutz oder beim Landesamt für Verfassungsschutz geben muss. Wie schätzt du diese Ankündigung ein?
Also zunächst muss man sagen, dass es offenkundig auch wie in den anderen neuen Bundesländern auch im Kernbereich des sachsen-anhaltinischen Neonazi-Netzwerkes V-Männer gegeben hat. Und ich hoffe, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis völlig klar ist, um wen es sich dabei handelt. Offenkundig ist es ja so, dass der in Rede stehende Thomas R. eine Schlüsselfunktion innerhalb der Neonazi-Szene innehatte und zugleich offenbar seit Anfang der 1990er Jahre mit dem Landesamt bzw. dem Bundesamt für Verfassungsschutz kooperiert hat. Und das wirft natürlich, wenn das denn tatsächlich so bestätigt werden würde, einen bezeichnenden Blick auf die Entwicklung auch der Neonazi-Strukturen in diesem Land, schlicht und ergreifend deshalb, weil diese in Rede stehenden Personen im Grunde genommen in allen strukturellen Entwicklungen der letzten 20 Jahre des Neonazismus ihre Finger im Spiel hatte und nicht nur im Spiel hatte, sondern da tatsächlich auch steuernde Elemente hatte. Was die Frage der Reform des Verfassungsschutzes angeht, so halte ich den von Innenminister Stahlknecht vorgestellten 8-Punkte-Plan ehrlich gesagt für eine Marketingmaßnahme. Also natürlich ist jetzt ganz klar, dass der Verfassungsschutz, so wie er bisher gearbeitet hat, seinen öffentlichen Kredit verspielt hat. Und das heißt, dass es jetzt eine ganze Reihe von Ankündigungen geben wird, die darauf hinauslaufen, sozusagen das Image des Verfassungsschutzes zu retten bzw. wiederherzustellen. Ich glaube aber, der Kernproblem ist ein anderes. Das Kernproblem ist die Verfasstheit des Verfassungsschutzes als Geheimdienst. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass ein Geheimdienst geheime Dinge tut. Das ist sein Job. Sondern man muss dann einen Verfassungsschutz konstituieren, der eben nicht als Geheimdienst verfasst ist. Das scheint mir der Kern des Problems zu sein. Dass das politisch nicht durchsetzbar ist, ist mir auch klar. Aber ich würde mir eine kritischere Debatte über die Rolle eines als Geheimdienst verfassten Verfassungsschutzes in diesem Land wünschen.
Ich habe schon mit mehreren Leuten auch aus diversen Ausschüssen, dieser Untersuchungsausschüssen gesprochen, und da war auch immer so ein bisschen unterschwellig die Fragestellung, ja, wenn man mal drauf guckt, was man weiß darüber, wie der Verfassungsschutz agiert hat, die V-Männer allein in Thüringen waren quasi ein Viertel der Neonazis irgendwie V-Männer, also des harten Kernes dieses eher sogenannten Thüringer Heimatschutzes beispielsweise. Man kann also kaum noch auseinanderhalten, wenn man sich erinnert an diese NPD-Verbotsverhandlungen, wo es dann hieß, wir können die Partei schlechterdings verbieten auf Grundlage einer Fragestellung, die da heißt, wie doll war der Staat involviert in verfassungsfeindliche Ideen der NPD? Jetzt kann man das natürlich auch auf diesen Thüringer Heimatschutz übertragen und sagen, ja, man weiß ja vielleicht gar nicht, inwiefern der Staat dort quasi reguliert hat, beziehungsweise inwiefern er beteiligt war an Neonazi-Umtrieben, Aufbau von Strukturen und so weiter und so fort. Die Frage also, braucht man so einen Geheimdienst, ist dann von diversen unterschiedlichen Politikern, ob Grünen oder sonst wem, so, nee, wir brauchen schon so einen Geheimdienst.
Man muss genau hingucken. Also ich würde sagen, 80% oder sogar 90% der Erkenntnisse, die man zur Beobachtung der rechtsextremen Szene braucht, die kann man aus öffentlich zugänglichen Quellen erschließen. Das heißt also über das Internet, über Zeitungen und Zeitschriften, über öffentliche Kundgaben der Szene, 90%. Ich würde aber dennoch zugeben, dass es einen Prozentsatz von 10% gibt, der eben nicht öffentlich zugänglich ist. Und da ist natürlich die Frage sozusagen, wie erhebt man diese Dinge? Und hier würde ich vorschlagen, dass diese Fragestellungen dem polizeilichen Staatsschutz zugeordnet werden, weil deren ja auch mit V-Männern und verdeckten Ermittlern arbeiten kann, die allerdings eben anlass- und straftatenbezogen agieren müssen. Das Problem der V-Männer des Verfassungsschutzes ist ja, dass der Verfassungsschutz eben nicht dem Legalitätsprinzip unterworfen ist, auch nicht dem Strafverfolgungsprinzip unterworfen ist und dass die V-Männer des Verfassungsschutzes eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Eigenleben führen. Von diesem Eigenleben profitieren beide Seiten. Die rechtsextreme Szene, die jemanden hat, der sozusagen kontinuierlich als Spinne im Netz agiert, als Koordinator neonazistischer Aktivitäten, und ein Verfassungsschutz, der gar kein konkretes Ermittlungsziel im Kontext eines Strafverfahrens hat, sondern im Grunde genommen immer nur sozusagen das Dranbleiben an den Entwicklungen, das heißt also die prozessorientierte Beobachtung der Szene an sich postuliert. Und das ist ein Widerspruch, der meiner Meinung nach mit der jetzigen Konstitution des Verfassungsschutzes nicht aufzulösen ist. Das heißt also im Umkehrschluss, man muss eine öffentliche Institution schaffen, die tatsächlich die Beobachtung des Rechtsextremismus vorantreibt und das zu 80% oder 90% aus öffentlich zugänglichen Quellen tut, dies der Öffentlichkeit auch berichtet und nicht in irgendeinem geheimen Gremium wie dem PKK kundtut, und alle anderen Maßnahmen, die beispielsweise einen geheimdienstlichen Charakter haben, ganz klar dem polizeilichen Staatsschutz und das heißt also dem polizeilichen Handeln zuzuordnen. Wir haben in Deutschland das Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz. Es gibt immer wieder Versuche, dieses Trennungsgebot aufzuheben. Ich würde sagen, als Konsequenz aus diesen ganzen Skandalen, die wir jetzt sehen, müssen wir das Trennungsgebot stärken und den Verfassungsschutz sozusagen in dem Sinne verändern, dass er eben nicht mehr als Geheimdienst agiert.
Wenn man so das alles reflektiert, was so seit einem Jahr ungefähr, seitdem diese Terrorgruppe aufgeflogen ist, so publik geworden ist, dann hat man als jemand, der vielleicht eine ganze Zeit lang auch sehr misstrauisch dem deutschen Staat und seinem hier dieser klassischen Nummer auf dem rechten Auge blind und so weiter gegenübergestanden ist, so das Gefühl, dass man immer sagen möchte, tja, ich habe es ja immer gewusst. Das ist natürlich ein zynischer Umgang damit, der auch unangebracht scheint oder ist. Wie hatten sich Miteinanders Arbeit, sozusagen als seit Jahren genau sich mit dem Thema auseinandersetzen, sehr fundiert darüber recherchierend und auch publizierend. Hat sich da was in der öffentlichen Wahrnehmung eurer Arbeit verändert?
Also ich glaube, das nach wie vor gilt, das galt vor der NSU, das gilt auch jetzt. Es gibt Konjunkturen der öffentlichen, politischen, medialen Aufmerksamkeit für das Thema Rechtsextremismus. Das war am 4. November vergangenen Jahres so, als die NSU sozusagen plötzlich zur Schlagzeile überregionaler Medien aufstieg. Zwischendrin haben wir ja erlebt, dass sozusagen die Untersuchungsausschüsse faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das heißt also, dass es gar kein Medienecho mehr gegeben hat, stattfinden. Und wir werden jetzt erleben, dass in dem Maße, in dem es auf den Prozess zugeht und auch die öffentliche Debatte wieder stärker wird, es nochmal so eine Aufmerksamkeitskonjunktur gibt. Das Problem der Untersuchungsausschüsse ist natürlich schon, dass sie die Gefahr in sich bergen, dass das Thema sozusagen in ihnen eine 1A-Beerdigung bekommen. Also wir haben eine Versammlung von sehr kompetenten Abgeordneten, die mit großer Akribie die Dinge aufarbeiten und recherchieren, aber es geht an der Öffentlichkeit vorbei. Dieses Prozedere kann man nur aufheben, indem es so etwas gäbe wie eine unabhängige Beobachtungsstelle Rechtsextremismus in der Bundesrepublik, die eben nicht vom Innenministerium bezahlt und gesteuert wird, sondern die ein Korrektiv zur politischen Einschätzung des Innenministeriums, des Bundesinnenministeriums zum Thema Rechtsextremismus darstellt.
Ja, oder die klassische Rolle des Journalismus an der Stelle, wobei es wahrscheinlich nicht besonders hilfreich ist, dass bei der Menge an Informationen teilweise zum Beispiel auf Spiegel Online Meldungen über Untersuchungsausschussergebnisse unter Panorama abgelegt und veröffentlicht werden.
Ja, das ist auch Teil sozusagen der Konjunktur. Aber auch hier muss sich auch die Fachöffentlichkeit fragen, warum sie bisher nicht in der Lage war, sich so zu organisieren, dass sie sich entsprechend Gehör verschafft hat. Das ist auch eine kritische Rückfrage an uns als Akteure im Thema.